Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe am Sonntagabend in Zürich. Ist vor kurzem ein sehr langer Opernabend zu Ende gegangen. 4,5 Stunden Rosenkavalier in Starbesetzung. Das lassen wir uns gleich erzählen. Das Centre Pompidou in Paris schließt für 5 Jahre wegen Sanierung. Schmerzlich ist das für viele. Und wir fragen, ist das die Heiligsprechung eines ultrarechten Märtyrers, die viele erwartet haben? Oder ein Gottesdienst oder eine politische Veranstaltung oder eben alles zugleich? Mit Blick auf die Trauerfeier für Charlie Kirk in Glendale, Arizona, wo sich bereits vor Stunden um die 100.000 Menschen eingefunden haben, unter ihnen auch Donald Trump und J.D. Vance. Und sie wollen sich bei dieser Veranstaltung auch noch zu Wort melden. Mehr dazu dann am Ende unserer Sendung von unserer Korrespondentin in Washington. Der Rosenkavalier ist eine der wirklich ganz beliebten Opern von Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal. Weniger dramatisch in der Erzählung als, ja, vielleicht menschlich und humorvoll. Entsprechend groß ist natürlich der Druck bei einer Neuinszenierung. Am Zürcher Opernhaus fährt man dafür jetzt aber große personelle Geschütze auf. Joanna Malwitz dirigiert, Lydia Steyer ist die Regisseurin, Diana Damrau singt die Marsha und Gottfried Hellenwein ist für die Ausstattung verantwortlich. Der hatte übrigens schon mal mit dem Rosenkavalier zu tun. Die Geschichte einer reifen Frau, die ihren Geliebten an eine Jüngere verliert, hat unser Kritiker Jörn Florian Fuchs heute Abend in Zürich mitverfolgt. Ein langer Opernabend, Herr Fuchs, 4,5 Stunden lang, aber hoffentlich nicht langweilig.
Nein, langweilig war das nicht. Das liegt auch daran, dass das Tempo sehr hoch ist im Graben und auch auf der Bühne und es dann doch immer wieder erhebliche Schauwerte gibt und die Stellen, die so ein bisschen sehr zelebriert werden bei Strauss in der Partitur, dass die im Zweifelsfall eher ein bisschen flüssiger und abwechslungsreich inszeniert werden. Also Langeweile gab es keine.
Die gab es nicht. Was hat denn die Regisseurin Lydia Steyer thematisch gereizt? Wie hat sie das inszeniert?
Sie hat das ziemlich werk- und stückgetreu gemacht. Sie hat ja im Vorfeld erzählt, dass sie vor rund 20 Jahren ein Schlüsselerlebnis hat. Da war sie noch eine Regieassistentin, noch sehr jung. Da hat sie in Los Angeles einen Rosenkavalier gesehen, in der Ausstattung eines gewissen Gottfried Hellenwein, allerdings inszeniert von Maximilian Schell. Und das hat sie so beeindruckt. Allerdings war sie nicht so ganz zufrieden mit dem, was auf der Bühne in diesem Bühnenbild passierte, sodass sie gleichsam eine Relektüre wollte in diesem Setting, das sie damals so beeindruckt hat. Und dort macht sie nun eines, was für sie vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist. Sie gibt dem Affen Zucker. Es ist doch über weite Strecken eine Revue, eine sehr bunte, unterhaltsame Inszenierung, die gar nicht neue Aspekte irgendwie zu der altbekannten Geschichte bietet, sondern die wirklich vor allen Dingen unterhalten will. Das ist ja der Einstand des neuen Intendanten Matthias Schulz hier. Und das ist alles in allem, denke ich, eher so ein Geschenk fürs Publikum, das wirklich kaum jemanden, denke ich, verstört. Da kommen wir noch zu, vielleicht gegen Ende ein bisschen, sondern dass eben eher eine große, bunte Opernrevue dieses Klassikers bietet.
Also ein lustiger, ein beschwingter Abend, ja?
Das kann man schon sagen. Also die Melancholie, wo es dann um die verfließende Zeit geht, um das Älterwerden der Marschallin, aber auch eigentlich ja aller Figuren, das betrifft uns ja letztlich auch alle, das ist schon etwas, was dann auch raumgreifend und mit guter Personenführung in Szene gesetzt wird, wo es mal melancholisch wird. Vielleicht hören wir an der Stelle auch einfach mal Diana Damrau, die die Partie der Marschallin, finde ich, sehr gut umgesetzt hat, szenisch, aber auch vokal.
Diana Damrau als Marschallin und die andere Hauptrolle, die wird von Günter Kreuzböck als Ochs gesungen. Herr Fuchs, Sind die beiden in Hochform?
Ja, also ich meine, Groesbeck ist der Ochs unserer Zeit. Das ist diese ruppige, rumpelige und rüpelhafte Partie. Der spielt und singt das auf dem Niveau, das man von ihm kennt. Wobei es dann im dritten Akt ein bisschen eigenartig wird. Es ist ja dieser Weiberheld der Ochs, der eben an jungen Frauen vor allen Dingen ein Interesse hat. Das ist auch eine frühe MeToo-Geschichte, die da verhandelt wird in diesem Werk. Und der kriegt auch ordentlich dann sein Fett ab. Es gibt dann erfundene Kinder, die plötzlich auftauchen und Papa, Papa rufen im dritten Akt und die Polizei kommt und das geht also für ihn alles schlecht aus, während dann eben die Marschallin akzeptiert, dass sie älter geworden ist und eben zwei jungen Leuten die große Liebe überlässt. Das alles bleibt so, nur der dritte Aufzug führt in so eine Art SM-Studio, wo dann der Ochs auch angekettet wird, sich auch anketten lässt, wo im Hintergrund Nacktstatistinnen sind. Es gibt einen Maler, der auch ein Aktporträt malt und es gibt dann das, was wir von Gottfried Hellenwein kennen, nämlich diese großen Porträts von jungen Mädchen, die sich dann auch mal in ältere Frauen verwandeln, per Videoprojektion. Das sieht man dort und man hat ansonsten aber erstaunlich wenig seiner Kunst. Also es gibt große Lüster mit Totenköpfen, die mal vom Bühnenhimmel herabkommen. Ansonsten sehr grelle, sehr schrille Farben, extrem grelle, aufdringliche Kostüme geradezu, in die Karikatur gehend. Oft, das ist sehr ungewöhnlich, finde ich, wenn man seine Kunst kennt, dass er da auch eigentlich überwiegend dem Affen Zucker gegeben hat. Wenn man die Bilder aus Los Angeles vor 20 Jahren anschaut, dann sieht das sehr, sehr ähnlich jetzt in Zürich aus. Da muss ich sagen, hat das Publikum, als er dann alleine sich den Applaus abgeholt hat, sehr, sehr zurückhaltend reagiert. Also das ist nicht so ganz angekommen bei ihm, beim Publikum hier.
So, aber jetzt vielleicht noch ein Wort zu Johanna Malwitz am Dirigentenpult, die den Rosenkavalier, glaube ich, schon mal auch musikalisch geleitet hat. Wie hat sie performt?
Es ist teilweise sehr laut und ruppig. Ich habe es von ihr mal gehört in Nürnberg, wo sie Generalmusikdirektorin war. Das war eindeutig zu laut für das kleine Nürnberger Haus. Nun ist Zürich deutlich größer, aber halt auch nicht die Met zum Beispiel oder vielleicht die Deutsche Oper Berlin, wenn man an solche großen Schuppen denkt. Und das geht manchmal schon an die Dezibelgrenze oder drüber hinaus. Also das war mir ein Tick zu viel, auch dann Schmalz, ehrlich gesagt. Andererseits merkt man doch, was auch die Regisseurin Steyer macht, wie genau das koordiniert ist und wie genau gearbeitet ist. Das ist nicht beliebig, dass man jetzt sagt, spielt einfach mal laut. Also man merkt schon, wie gut dieser Abend durchgearbeitet wurde und musikalisch, finde ich, ist man da insgesamt eher auf der Habenseite. Es bleiben auch ein paar tolle Bilder. Mir fällt noch gerade ein, es gibt ja einmal eine Stelle, wo Ochs dann vermeintlich schwer verletzt ist und es kommt ein Arzt und der Arzt ist hier ein Tier. Das ist eine Art Pestdoktor in Form eines Vogels mit einem riesigen Schnabel und das sind so fast Commedia dell'arte Momente. Die sind wirklich witzig, die sind wirklich schön. Wie gesagt, es ist ein bisschen gebrochen mit dem dritten Aufzug, mit dieser etwas komischen SM-Atmosphäre und bleibt so ein bisschen heterogen insgesamt auf der szenischen Seite. Aber das Publikum war jetzt nicht übereuphorisch, aber es war zufrieden und die Produktion wird, denke ich, auch sich gut verkaufen, wird länger laufen und ist auch übrigens bald dann, wird jetzt gerade gestreamt, noch zeitversetzt auf Arte und ist dort dann auch noch länger verfügbar.
Ja, und das Ganze im Rahmen eines Eröffnungswochenendes, in dem das Opernhaus wohl 24 Stunden offen war und man ohne Eintrittskarte rein konnte. Jörn Florian Fuchs über die Rosenkavalier-Inszenierung an der Oper Zürich. Nächste Vorstellung, die ist dann am kommenden Freitag. Vielen Dank, Herr Fuchs.
Gerne.
Eine recht hitzige Debatte hat sich in den vergangenen Tagen um die Moderatorin Julia Ruß entfacht. Nachdem der NDR sich gegen eine weitere Zusammenarbeit mit ihr entschieden hat, Ruß hatte drei Pilotfolgen des explizit konservativen Formats klar moderiert, an denen es intern beim NDR, aber auch medienweit deutliche Kritik gab. Ob die Absetzung diesen Reaktionen geschuldet ist, das ist unklar. An der Entscheidung gab es dann aber bis in hohe Unionskreise Kritik und auch Julia Ruß selbst stellte sich als Cancel-Opfer dar. Jetzt hat der NDR sich für eine neue Moderatorin entschieden, die Ex-Bild-Chefin Tanit Koch. Und über diese Debatte habe ich vor der Sendung mit dem Journalisten Steffen Grimberg gesprochen, Leiter der katholischen Nachrichtenagentur, der die ARD auch von innen sehr gut kennt. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Jetzt haben wir hier schon seit ein paar Tagen eine doch recht laute Diskussion um diese Person Julia Ruß laufen. Halten Sie die Lautstärke, die Aufregung für angemessen?
Nein, überhaupt nicht. Also was hier passiert ist, ist ein, ich sag mal, Kommunikationsunfall vielleicht von Seiten des NDR. Da ist nicht alles richtig gelaufen. Aber welche Politikerinnen und Politiker sich da jetzt, vor allen Dingen Politiker, sich da jetzt versuchen, ein Süppchen drauf zu kochen, bis hin zum Staatsminister für Kultur und Medien Wolfram Weimar, das finde ich schon ziemlich aufregend.
Aufregend insofern, frage ich jetzt mal, als sich vielleicht ja Politiker und Politikerinnen in solche Medienangelegenheiten doch gar nicht einmischen sollten, zumal wenn es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht?
Ja, sie können gerne ihre Meinung äußern, aber man sieht ja hier de facto eine mehr als gezielte Kampagne vom schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Günther bis zum unvermeidlichen Markus Söder bis eben dann hin zu Weimar, die einfach viel zu hochgehängt ist. Denn wir müssen doch einfach mal gucken, was ist passiert. Frau Ruß ist ja nicht, wie sie selber behauptet, gecancelt worden. Sie ist Mitarbeiterin des Bayerischen Rundfunks. Sie wird, das hat der NDR-Fernsehdirektor Frank Beckmann im eigenen Programm ja nochmal klargestellt, die drei Folgen, die offensichtlich fürs nächste Jahr beim BR geplant sind, auch moderieren. Und es wird dann eben noch drei weitere Folgen dieses neuen Reportagemagazins klar geben in der Verantwortung des NDR. Die wird Frau Ruß nicht moderieren. End of story. Also die ganze Aufregung ist tatsächlich ziemlich hausgemacht, ist aber natürlich Wasser auf die Mühlen derer, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerne schuriegeln möchten oder wie bei der AfD gleich ganz abschaffen.
Ja, so jetzt nochmal kurz einen Schritt zurück. Eine Moderatorin moderiert drei Pilotfolgen. Dann gibt es sozusagen ein Rückrudern. Ist es das überhaupt? Oder ist hier jemand ans Mikrofon in die Öffentlichkeit des NDR und der BR gebracht worden, nämlich Julia Ruß, für drei Folgen und dann sieht man weiter?
Also so stellen die Sender das jetzt dar und das ist ja eigentlich auch das übliche Vorgehen. Nun ist natürlich klar, keine ganz normale neue Sendung, sondern sie ist ja angetreten, auch die Redaktionen, die dahinter stehen, mit dem Ziel, etwas anzubieten, was es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Form jetzt nicht gibt. Also eine dezidiert konservative Sicht, beziehungsweise wie Julia Ruß das ja unnachahmlich bei der Eröffnungsmoderation zur ersten Ausgabe gesagt hat, so sinngemäß, also wir zeigen und sagen das, was woanders nicht vorkommt. Das bedient natürlich schon auch ein ganz bestimmtes Narrativ. Von daher verstehe ich schon, dass es jetzt eine gewisse Aufregung gibt. Aber man muss auch sagen, die drei Folgen, die wir jetzt sehen konnten, die da also produziert wurden, die erste halte ich tatsächlich für fragwürdig über Migration. Die habe ich auch als solche rezensiert. Da sind nach meiner Meinung nach schon journalistische Standards nicht ganz sauber eingehalten worden. Von daher verstehe ich auch die internen Proteste im Norddeutschen Rundfunk der Kolleginnen und Kollegen dort. Bei den folgenden Sendungen dann zum Thema Corona und zum Protest der Landwirtinnen und Landwirte, da war das dann schon deutlich besser. Und die ganze Sendung ist ja jetzt auch nicht so dramatisch, dass sie also, keine Ahnung, Revolutionen ausgelöst hätte oder Ähnliches, sondern es ist einfach ein Magazin mit einer ganz bestimmten, ich sag mal, politischen Farbe, Ausrichtung, Narrativen, die dann eben dort gebracht werden, mehr aber auch nicht.
Solche Sendungen, solche Formate gab es immer, also auch mit anderer politischer Färbung. Überraschend dürfte aber vielleicht doch sein, dass man ganz klar antritt mit so einem neuen Format oder mit so einer neuen Färbung, um bestimmte Gruppierungen in der Bevölkerung abzuholen, die sich anscheinend im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr abgeholt sehen. Also der Ansatz ist mir so ein bisschen fremd. Also man könnte ja sagen, okay, wir machen ein Reportagemagazin. Und da ist, sage ich mal, eine bestimmte Redaktion dahinter. Aber dass man sagt, wir machen hier ein Reportagemagazin und das soll mal eine ganz bestimmte politische Färbung haben, das befremdet mich jetzt erstmal.
Da bin ich sogar bei Ihnen. Ich finde, Peter Frey hat dazu, der ehemalige ZDF-Chefredakteur, was sehr Kluges geschrieben. Er hat sinngemäß geschrieben, wir brauchen kritischen Journalismus. Wir brauchen keinen politisch in dieser Form eindeutigen Journalismus. Und ich halte das auch für eine Binse zu glauben, dass man jetzt nur, wenn man eine ganz bestimmte Richtung besonders bedient, die von sich behauptet, das ist ja überhaupt nicht belegt, dass sie im Programm ansonsten nicht ausreichend vorkommt, dass man damit Blumenpötte gewinnt. Das funktioniert genauso wenig wie wenn die Union versucht, bestimmte Geschichten der AfD nachzuahmen, in der Hoffnung, dass sie damit dann der AfD Wählerinnen und Wähler abschwänzig machen.
Jetzt wird Julia Ruß künftig die Sendung, wie Sie schon gesagt haben, nur noch für den Bayerischen Rundfunk moderieren, beziehungsweise wir werden die drei produzierten Sendungen sehen, die es schon gibt. Das heißt, für Sie ist dann vielleicht die Tür zu. Stattdessen soll den Job für den Norddeutschen Rundfunk jetzt Tanit Koch erledigen, früher Chefredakteurin der Bild-Zeitung, inzwischen Autorin bei Focus Online. Da weht der Wind ja, ich sag mal, aus derselben Richtung.
Ja gut, ich meine, das wäre ja jetzt auch etwas komisch gewesen, wenn man sich schon entscheidet, so ein Magazin wie Klar zu machen mit so einer ziemlich eindeutigen politischen Zuschreibung, dass man dann eben auch bei anderen Moderationsköpfen jetzt nicht unbedingt dezidiert linke Leute holt oder links beschriebene Leute holt. Das ist ja nachvollziehbar. Ich bin gespannt. Also ich finde, Tanit Koch hat in ihrer Zeit als Bild-Zeitungs-Chefredakteurin eine deutlich andere Bild-Zeitung gemacht als ihr Nachfolger Julian Reichelt. Sie ist ja auch im Konflikt mit Julian Reichelt damals bei Springer ausgeschieden. Also ich halte sie durchaus für einen streitbaren, aber auch in der Sache orientierten und klugen Kopf. Also ich kann mir vorstellen, dass das eine ganz gute Geschichte wird und finde, das ist eben eine ganz kluge Entscheidung des NDR, die man aber auf jeden Fall dafür auf die Finger klopfen muss, dass er das Ganze kommunikativ nicht besonders gut eingefädelt hat. Denn so wie am vergangenen Mittwoch diese Entscheidung, dass man eben nicht mit Julia Ruß weitermacht, bekannt gegeben wurde, also da muss leider jemanden oder allen eigentlich und vor allen Dingen allen, die mit Öffentlichkeit und Medien zu tun haben, in diesen Zeiten leider klar sein, dass das dann eben solche Reaktionen hervorruft. Und darauf scheint der NDR nicht wirklich vorbereitet gewesen zu sein.
Ja, und es ist ja auch weiterhin nicht klar, was die Gründe sind dafür.
Naja, ich glaube, das ist jetzt aber auch eine Geschichte, man muss einfach sagen, die Programmmacherinnen und Programmmacher oder wer das Programm macht, und das ist der Norddeutsche Rundfunk, der bestimmt, wer es moderiert. Es ist ja durchaus handelsüblich, dass es Moderationswechsel gibt und Ruß ist, das hatten Sie ja gleich am Anfang gesagt, auch eigentlich eher mal ein Gesicht des Bayerischen Rundfunks. Dort moderiert sie weiter. Sie hat jetzt eben in diesem Gemeinschaftsprojekt zunächst mal sozusagen auch auf dem NDR-Ticket mit moderiert. Mit dem fährt sie jetzt eben nicht mehr. Also ich finde, da muss man die Kirche auch wirklich im Dorf halten. Und selbstverständlich ist eine Anstalt, ist ein Programm, ist eine Redaktion darin frei zu entscheiden, mit wem sie eine Moderationsposition besetzen. Das gehört nun mal zur Programmfreiheit dazu.
Herr Grimberg, finden Sie die Berichterstattung der ARD unausgewogen?
Das ist eine Frage, die man, glaube ich, so pauschal gar nicht beantworten kann. Also Bitte. Insgesamt ist die ARD-Berichterstattung überhaupt nicht unausgewogen. Es gibt aber natürlich bestimmte Bereiche, politische Magazine, die aus konservativer Sicht gesehen Themen aufgreifen in einer bestimmten Art und Weise, die konservativ eingestellten Menschen oft zu links, zu grün, zu jedenfalls nicht konservativ genug sind. Ob es dann eine kluge Idee ist zu sagen, ihr kriegt jetzt sozusagen als Insellösung euer eigenes Magazin oder ob man nicht im Sinne von frei mit kritischem Journalismus durch die Bank und im gesamten Programm und eben auch in den anderen Magazinen operieren sollte, das ist eine Debatte, die sollten wir, glaube ich, noch mal mit Gelassenheit, aber eben vor allen Dingen journalistischem Sachverstand führen.
Der Medienjournalist Steffen Grimberg über die Aufregung um die NDR-Moderatorin Julia Ruß und das Format Klar.
Fazit.
Als das Centre Pompidou 1977 eröffnete, hielten Kritiker den Bau für eine geradezu skandalöse Architektur, die wie so eine Raumstation aus dem All aus Versehen mitten in Paris gelandet war. Längst ist dieses Museum für moderne Kunst aber ein Beweis dafür, dass ein gewagtes Bauwerk sich tief in die Herzen schreiben kann. Was man auch jetzt am großen Bedauern bemerkt, dass das Museum für 5 Jahre schließt. Denn nach einem halben Jahrhundert stehen größere Sanierungsarbeiten aus und an. Aus Paris, Julia Borutta.
Laut und trist hallt es dieser Tage in den Sälen des Centre Pompidou wieder, als die letzten Bilder in großen Kisten verstaut und die Deckel zugenagelt werden. Darunter Meisterwerke aus der berühmten Dauerausstellung von Robert Delaunay, Otto Dix, Frida Kahlo, Marc Chagall, Yves Klein oder Joseph Beuys.
C'est le déménagement du siècle, puisqu'on s'est installé ici à 50 ans et qu'on espère ne pas refaire un tel déménagement avant 50 ans.
Das ist der Umzug des Jahrhunderts, erklärt die stellvertretende Ausstellungsdirektorin Jeanne Brun im Gespräch mit dem ARD-Studio Paris. Vor rund 50 Jahren sei man hier eingezogen und hoffe doch schwer, in den kommenden 50 Jahren Jahren nicht noch einmal umziehen zu müssen. Natürlich ist das für die Stadt Paris, für ihre Bewohner, für alle Franzosen und Touristen, auch für die deutschen Touristen, ein großer Verlust. Da beginnt eine lange Wartezeit von 5 Jahren. Aber wegen des Asbests und der gebotenen energetischen Sanierung ist diese Schließung unausweichlich. Und die Gesundheit der Mitarbeiter und der Besucher steht über allem.
Die letzten Besucher und Besucherinnen in dem kolossalen Gebäude blicken mit Wehmut an den langen Wänden entlang.
Ist schon seltsam, sich vorzustellen, dass ich 30 Jahre alt sein werde, wenn das Gebäude wieder eröffnet. Aber ich bin gespannt zu sehen, wie sie es umgestalten werden. Es wird mir fehlen, aber manchmal ist es auch gut, sich zu erneuern. Ich bin wirklich gespannt.
Es wird sich eine große Leere auftun. Ich denke, für die Liebhaber der modernen Kunst wird es sehr schwer werden.
Dabei war der wuchtige Bau der Architekten Renzo Piano, Richard Rogers und Gianfranco Franchini bei seiner Eröffnung 1977 höchst umstritten. Die knallblauen Röhren an der Fassade, die an ein Einkaufszentrum erinnernde Rolltreppe, die den Kunstinteressierten doch allzu profan in die höheren Sphären zu transportieren schien. Ein Auszug aus den Tagesthemen von damals.
Es ist ein Museum, das anders ist als alle anderen. Äußerlich wirkt es auf viele wie ein Gaswerk oder eine Ölraffinerie. Kurz, wie ein Skandal. Andere sehen hier eine neue Ästhetik, zweckbezogene Architektur der Zukunft.
Das Centre Pompidou wurde zu einem der weltberühmten Wahrzeichen der Stadt und ist heute ein Touristenmagnet. Im letzten Jahr besuchten 3,2 Millionen Kulturinteressierte das Museum, das rund 140.000 Werke beheimatet. Die 5-jährige Renovierungsphase soll aber für die Kunst alles andere als ein Dornröschenschlaf werden. Das Centre Pompidou ist nicht geschlossen, beteuert Direktor Xavier Rey bei einem der letzten großen Kulturevents des Museums.
Das Gebäude befindet sich im Umbau, 5 Jahre lang, und wir tun alles dafür, dass es nicht einen Tag länger wird. Aber die Kunst kommt in Umlauf. Wir stellen sie in Shanghai, Malaga, Brüssel, Seoul, Jersey City aus. Wir machen eine einzigartige Kunstpolitik und verleihen 6.000 Werke pro Jahr. Viele Werke werden in anderen französischen Museen zu sehen sein. Wir verteidigen das Europa der Kultur, arbeiten mit anderen Museen zusammen, auch demnächst mit der neuen Nationalgalerie in Berlin. Die Kunst wird trotz der Renovierungsarbeiten beim Publikum sein.
2030 soll das Centre Pompidou wieder eröffnet werden. Den Wettbewerb für den Umbau hat das französisch-japanische Architektenpaar Nicolas Moreau und Hiroko Kusunoki gewonnen. Mit einem Konzept, das auf Offenheit und Verbindung zum Stadtraum setzt. Dann wird es auch eine öffentlich zugängliche Dachterrasse geben, mit Blick über Paris.
Zu, aber nicht geschlossen. Das Pariser Centre Pompidou wird saniert und hat ein umfangreiches Leihprogramm geplant. Auch das Hamburger Thalia-Theater startet unter neuer Leitung in die Saison. Vorgestern gab es bereits mit Shakespeares Was ihr wollt die erste Premiere. Heute Abend folgte die Uraufführung des Hamburg-Romans Marschlande von Jarka Kubsova. Eine Geschichte über das Schicksal zweier Frauen, die um Freiheit und Selbstbestimmung kämpfen. Inszenierung von Jorinde Dröse, und unser Kritiker Michael Lages hat das gesehen. Herr Lages, das Buch von Jarka Kubsova, das schlägt so eine Brücke aus der Gegenwart fast 500 Jahre zurück von einer Protagonistin zur anderen. Was verbindet diese beiden Frauen?
Beide verbindet die Tatsache, dass die Restwelt um sie herum, also das heißt vor allen Dingen die Männer, sie nicht zur Kenntnis nehmen im Sinne von verstehen. Das heißt, erkennen, wohin sie wollen und wie sie das, was sie erreichen wollen, tatsächlich auch durchsetzen. Die eine ist eine Lehrerin von heute, die mit einem irgendwie gut beschäftigten Mann zusammenlebt und sich ein Haus auf dem Lande, eben in den Marschlanden, das ist sozusagen vor Hamburg, vor den Toren, schöne Gegend, wunderbar grün, auch sozusagen landwirtschaftlich sehr ergiebig und hat wunderbare Häuser an der Elbe. So, das haben sie sich gekauft für viel Geld. Und entdecken, beziehungsweise die Frau, Britta, entdeckt, dass es in dem Dorf eine Abelke-Bleken-Straße gibt. Und sie fragt sich, wer denn das wohl gewesen sein mag. Und das ist die zweite Figur. Abelke-Bleken ist eine Frau, die im späten Mittelalter eine allein lebende Frau in diesem Dorf gewesen ist und sie mit der Zeit als Hexe verschrien worden ist, weil sie nicht so funktioniert hat, wie die Männergesellschaft es schon damals von ihr haben wollte. Und diese beiden Geschichten, die von Britta heute und von Abelke mehrere hundert Jahre zurück, die wird quasi parallel erzählt und mit der Zeit dann auch immer enger zusammengeführt.
Und wie wird das jetzt inszeniert? Zwei Figuren, die immer wieder sich abwechseln, oder?
Ja, das ist im szenischen Wechsel gar nicht so kompliziert. Man merkt es eigentlich immer erst an den Kostümen, dass sozusagen die spätmittelalterliche Version auch tatsächlich so ausgestattet ist und die junge Frau von heute oder nicht mehr ganz junge Frau von heute mit Kind und Mann eben eine von heute ist. Das Ganze im Bühnenbild von Katja Haß. Das ist so eine Hauskonstruktion, die ein bisschen schräg in die Welt gestellt ist und gedreht werden kann, und das ist eben gleichzeitig das schicke neue Haus von heute und gleichzeitig auch der Hof, oder wie man sich einen Hof vorstellen kann, von Abelke damals.
Ja, Herr Lages, was ist das für ein Abend? Ist der nachdenklich? Ist das ein Reflektieren oder ist der empowernd?
Ja, der ist vor allen Dingen Letzteres, der ist empowernd, und das ist genau das, was auch von der neuen Intendantin Sonja Anders zu erwarten war. Genauso hat sie nämlich auch in Hannover angefangen vor etwa 6 Jahren. Also natürlich nicht mit diesem Stück, das ist heute eine Uraufführung gewesen, sondern mit Inszenierungen, die Frauen empowern. Auf welcher Ebene auch immer, aber immer mit der klaren Aussage, diese Geschichten müssen erzählt werden. In dieser Aufführung heute gibt es ein sogenanntes Archiv der unerhörten Frauen, also der Frauen, die nicht gehört worden sind in der Geschichte. Also insofern ist es auch ein regionaler und ein lokaler Abend. Aber gleichzeitig ist es eben auch ein wahnsinnig klares und positionsbeziehendes, ich würde sogar sagen holzschnitthaftes Konstrukt, weil die Frauen haben natürlich alle recht, weil eben Teile ihrer Geschichte nie erzählt worden sind. Und die Männer haben natürlich immer alle Unrecht, weil sie schon damals im späten Mittelalter diese Frau drangsaliert haben bis zum geht nicht mehr. Und der Mann von heute ist eben auch einer, der nie irgendwas gelernt hat. Die Männer in dieser Inszenierung, wie in dem Stück und im Buch wahrscheinlich auch, sind so strunzdumm, dass ich immer nicht ganz verstehe, warum Frauen, wenn sie die Geschichte der eigenen Zurücksetzung erzählen wollen, sich ausgerechnet so schwache und so unerhört dumme Männer aussuchen als Gegenüber. Wenn sie einem richtig intelligenten und lernfähigen Mann gegenüberstünden, wäre der Kampf wirklich spannender.
Gut, Herr Lages, der Widerwillen ist nicht zu überhören. Wo liegen denn die Qualitäten des Abends?
Nein, das hat mit Widerwillen gar nichts zu tun. Es hat was damit zu tun, dass die Dramaturgie eines Stückes natürlich dann interessanter wird, wenn die Konflikte interessanter werden. Und hier sind sie eben einfach immer alle klar. So wie die Geschichte von ganz früher mit dieser Abelke erzählt wird, das ist sehr, sehr mitreißend, sehr berührend. Sie hat auch eine ältere Schwester, das ist die seit vielen Jahren in Hamburg tätige Gabriela Maria Schmeide, eine der wunderbarsten Schauspielerinnen, die ich überhaupt kenne. Und aber auch alle Neuen im Ensemble, Nelly Fischer-Benson, die diese Frau aus dem Mittelalter spielt, das ist alles sehr, sehr, sehr stark. Und es gibt ein paar Rituale in dieser Aufführung, kurz vor Schluss, eine, die ist richtig klasse. Da wünschen sich nämlich die Missachteten und Geschuhriegelten von damals, die beiden Frauen, bei irgendeinem zauberkundigen Schäferpaar eine Erlösung, indem sie den Teufel herbeirufen, also so eine richtige Hexenbeschwörung tatsächlich machen. Sie sagt, diese Abelke sagt, wenn sie mich alle als Hexe bezeichnen, dann will ich endlich auch eine sein. Und sie beschwören den Teufel, und die beiden, die das aber machen, die Beschwörung, sagen ihnen zum Schluss, nützt gar nichts. Der hilft euch nicht, Gott hilft euch auch nicht. Unausgesprochen bleibt, ihr helft euch nur selber, wenn ihr euch selber helft. Und das ist natürlich eine starke Aussage. Das ist die wichtigste Szene im Stück, finde ich. Und was die Frauen spielen an diesem Abend, ist wunderbar. Ist stark, ist kraftvoll, hat viel, viel, viel Energie und auch Spielwitz, obwohl der Abend selten komisch ist. Aber sie spielen halt sich diese Rollen einfach sehr elegant ins eigene Ich hinein. Aber es ist eben so ein Elend mit den Männern. Die tun auch, was sie können. Aber sie haben einfach, weil das Stück ihnen keine Chance lässt oder die Inszenierung ihnen keine Chance lässt, immer nur die Chance, ein Abziehbild zu sein. Und ich finde das schade. Ganz ehrlich, ich habe da keine Abneigung. Ich finde es einfach nur schade.
Michael Lages über Marschlande nach dem Roman von Jarka Kubsova am Thalia Theater in Hamburg am Dienstag ist die nächste Vorstellung. Vielen Dank, Herr Lages.
Gern geschehen.
Fazit. Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Neben Übertreibung und Falschaussagen ist auch das Pathos bekanntlich mit einbegriffen bei öffentlichen Auftritten von US-Präsident Donald Trump. Den durch einen Schuss getöteten ultrarechten Aktivisten und Podcaster Charlie Kirk hat er nach dem Attentat vor 11 Tagen als Märtyrer für die Wahrheit und die Freiheit bezeichnet. Kirk war schließlich nicht nur ein erfolgreicher Influencer, Kulturkämpfer, enger Verbündeter Trumps, sondern eben auch ein strammer Christ. Und seit mehreren Stunden gibt es eine Gedenkfeier für ihn im Stadion Glendale in Arizona. Mit dabei Donald Trump, J.D. Vance und viele, viele andere. Anne Reit ist in Washington. Anne, du beobachtest das Geschehen jetzt schon seit vielen Stunden. Ist denn diese Veranstaltung wirklich so etwas wie die Heiligsprechung eines Märtyrers?
Das kann man durchaus so auf den Punkt bringen. Eines der ersten Lieder auf der Trauerfeier war Holy Forever, für immer heilig. Und es verging wirklich kaum ein Redebeitrag. Und es gab viele, in dem Charlie Kirk nicht als Märtyrer beschrieben wurde, der sein Leben für die gemeinsame Sache gegeben habe, für Gott, für die Familie und die Nation, der die Amerikaner ins gelobte Land geführt habe, der gelebt habe, um die Nation zu retten, der für alle von ihnen gestorben ist und für immer leben wird. Es wird, du hörst es schon, viel aus der Bibel zitiert. Es wird in den Geschichtsbüchern geblättert, um Charlie Kirk als Retter und Wendepunkt für die westliche Zivilisation in Amerika zu skizzieren. Seine Organisation war ja auch Turning Point USA und dieser Wendepunkt spielt auch eine große Rolle heute in den Redebeiträgen.
Also eine Mischung, könnte man sagen, aus Gottesdienst und auch, was ist es, patriotische Veranstaltung, politische Veranstaltung?
Ja, ich würde sagen, eine Mischung aus beiden. Und das zeigt, dass die Trauerfeier einerseits in der evangelikalen Tradition von Charlie Kirk steht, aber spiegelt eben auch wieder, wie sehr das konservative Christentum in der Ära Trump inzwischen mit der Politik der Republikaner verschmolzen ist, weil auch alle Minister Referenzen zu Bibelstellen gezogen haben, sodass selbst die Kommentatoren bei Fox News erstaunt, / begeistert waren.
Jetzt haben wir ja extra bis zum Ende der Sendung gewartet, um möglicherweise noch zu wissen, was Donald Trump und oder J.D. Vance gesagt haben. Haben die beiden inzwischen gesprochen?
Zumindest einer von beiden spricht gerade. J.D. Vance hat nach langem Applaus für ihn angefangen zu sprechen. Er war ja eng mit Charlie Kirk befreundet. Kirk soll ihn auch als Vizepräsidenten ins Spiel gebracht haben. Er sprach davon, dass sie, Zitat, versuchen, ihren Freund Charlie Kirk zum Schweigen zu bringen, ohne dass genau klar wurde, wen er unter sie versteht. Zumindest wurde es nicht klar benannt. Dass sie aber statt einer Beerdigung nun eine Wiederbelebung der Bewegung feiern. Er hat von Kirks Einfluss auf die konservative, die moderne konservative Bewegung gesprochen, der ja massiv war. Vor allem auf junge Leute war sein Einfluss enorm groß. Auf das Bild von Familie, christlichen Lebensbildern. Und J.D. Vance hofft ja auch auf die Unterstützung dieser breiten, dieser mächtigen Basis, da er sich Chancen für die kommende Präsidentschaftswahl ausrechnet. Noch spricht er also, gleich wird noch der US-Präsident selbst, Donald Trump, sprechen und die Witwe Erica Kirk.
Das ist eine gewaltige Veranstaltung für einen Menschen. 70.000 passen in das Stadion. Es sollen ungefähr 100.000 insgesamt drinnen und draußen da sein. Organisiert, soweit ich weiß, von dieser Organisation Turning Point. Die hat das inszeniert. Wie hat die sich denn heute präsentiert?
Ja, viele Wegbereiter haben gesprochen, von dem Moment berichtet, als sie Charlie Kirk kennengelernt haben, wie er sie dazu bewegt hat, mitzumachen, sich der Organisation anzuschließen. Und niemand ging davon aus, natürlich, dass der Mord an Kirk ein Schlusspunkt für die Bewegung sein konnte. Im Gegenteil, seine Bewegung beginne gerade erst jetzt. Und tatsächlich haben sich ja landesweit tausende Menschen seitdem gemeldet, seit dem Attentat, um Mitglied zu werden. Und nicht nur junge Leute, sondern auch Eltern, auch Großeltern. Insofern wurde eben, ich habe es erwähnt, oft abgehoben auf den Namen Turning Point, also als Wendepunkt für die Organisation einerseits, aber auch und vor allem für die USA und für das, was heute Abend hier als westliche Zivilisation Zivilisation zelebriert wurde. Und nachher wird dann eben auch noch Erica Kirk sprechen, die Witwe, die die Organisation dann in Charlie Kirks Namen weiterführen wird.
Ja, die wichtigsten Redebeiträge können wir jetzt hier also nicht vermitteln. Aber Anne, seit diesem tödlichen Attentat wird die Stimmung in den USA ja als angespannt beschrieben. Und viele Republikaner, die fordern von Trump nun schärfere Maßnahmen gegen die extreme Linke. Obwohl der politische Hintergrund des mutmaßlichen Attentäters ja gar nicht klar ist. Was würdest du sagen, welche Botschaft geht bislang von dieser Veranstaltung heute aus?
Die Botschaft, dass sich diese religiöse rechte Bewegung nicht einschüchtern lässt, das wurde in verschiedenen Schattierungen artikuliert, aber schon alle in die Richtung, dass es ein Kampf ist, dass es ein Ringen ist um die Wahrheit dafür, wofür diese Nation, wofür die Vereinigten Staaten stehen und dass klar ist, wer in diesem Kampf auf der richtigen Seite steht. Es gab heute auch Attacken gegen Zitat, die Linke, die Demokraten, die Medien, also Fake News Media war auch ein Zitat, was heute gefallen ist. Es gab scharfe Gegenüberstellungen von Trumps Top-Berater Stephen Miller, der sprach von Licht gegen Dunkel, von Gut gegen Böse, von die gegen uns. Und das trifft natürlich genau auf die aktuelle Stimmung in den USA und macht diesen Graben noch tiefer. Und Donald Trumps Sohn Donald Trump Jr. hat vorhin in die Menge gerufen, lassen wir uns einschüchtern, weichen wir zurück und hat die Menge dann eben Nein brüllen lassen. Und das spiegelt sozusagen ja die Botschaft des heutigen Tages wider.
Vielleicht noch ein kurzes Wort zu den Sicherheitsmaßnahmen um diese Veranstaltung herum. Wie sorgt man denn für Sicherheit, wenn die Veranstaltung dann zu Ende ist und diese Zehntausenden Menschen aus dem Stadion in die Stadt oder nach Hause strömen?
Ja, das ist für die Sicherheitsbehörden natürlich die wirklich heikle Frage. Das ist ohnehin eine Veranstaltung mit höchster Sicherheitsstufe, ähnlich wie beim Football-Finale Super Bowl oder dem New York-Marathon, nur mit sehr viel weniger Vorbereitungszeit. Das liegt natürlich an der schieren Zahl der Besucher, über 70.000 allein in dem Stadion und natürlich die erste Riege der US-amerikanischen Regierung. Es gab rund um das Stadion starke Sicherheitsvorkehrungen, eine Vielzahl an Sicherheitskräften. Es gab Zugangskontrollen auf Waffen, aber es gibt natürlich trotzdem eine Unsicherheit, die bleibt, vor allem in Zeiten wie diesen.
Anne Reit, Korrespondentin in Washington, über die Gedenkfeier für Charlie Kirk, die noch nicht vorbei ist. Charlie Kirk, der enge Verbündete Donald Trumps, der vor 11 Tagen erschossen wurde. Vielen Dank, Anne. Und gerne. Wie immer zum Schluss der Fazitsendung der Blick in die Feuilletons von morgen Montag, den 22. September, von und mit Arno Otzesek.
Falls Sie, wie wir, Meinungsartikel, politisches Feuilleton und smarte Fiebermessungen des Zeitgeistes schätzen, tja, dann wird Sie die heutige Kulturpresseschau enttäuschen. Was besagte Rubriken betrifft, ist da einfach nichts. Doch sprechen wir nicht gleich von einem schwarzen Montag, sondern fragen mit der Süddeutschen Zeitung, liegt es in der Natur des Mannes zu vergewaltigen? Eben diese Frage steht laut Johanna Adoyan im Mittelpunkt des Buches »Mit Männern leben«, vorgelegt von der Philosophin Manon Garcia, die im letzten Jahr den Pellicot-Prozess vor Ort beobachtet hat. Zur Erinnerung, Dominique Pellicot hatte seine Ehefrau Giselle viele Male betäubt, vergewaltigt und von Dutzenden anderen Männern vergewaltigen lassen. Im Prozess, so Adoyan, beobachtete Garcia eine Tendenz der Verteidigung, die angeklagten Männer zu unreifen Jungen zu stilisieren, um sie ihrer Verantwortung zu entheben, nach dem althergebrachten Motto »Boys will be boys«. Sein Mandant habe den IQ eines Vibrators, sagte etwa der Rechtsanwalt Jalil Henri Amre über den Angeklagten Redouin A. Ein anderer zitierte den Spruch eines Komikers. Gott hat dem Mann ein Gehirn und ein Geschlechtsorgan gegeben, aber nicht genügend Blut, um beide zu versorgen. Die SZ-Autorin Adoyan wünscht dem Buch von Garcia insbesondere männliche Leser, denn es wird nicht viel bringen, wenn es hauptsächlich Frauen sind, die über sexuelle Gewalt nachdenken. Keine sexuelle Beziehung hatten nach allem, was man weiß, Adolf Hitler und Albert Speer, der Architekt und Reichsminister für Bewaffnung im Naziregime. Liebe auf den ersten Blick soll es dennoch gewesen sein, das jedenfalls insinuiert der französische Schriftsteller Jean-Noël Orengo in dem Roman »Der Architekt und sein Führer«. In der Tageszeitung »Die Welt« überblickt Tillmann Krause die Literatur zur Beziehung Hitler-Speer und erwähnt auch, was einst Speers Spitzenmitarbeiter Karl-Maria Hettlage behauptet hat. Wissen Sie, was Sie sind, Speer? Sie sind Hitlers unglückliche Liebe. Mit Blick auf Orengos Roman fragt Krause nun, Speers Hitlergefolgschaft, also ein Verbrechen aus Leidenschaft, eine strafmildernde Love Affair das Ganze? So weit geht Orengo dann doch nicht, obwohl er behauptet, Speer habe in der prolligen Entourage Hitlers wie eine Frau gewirkt, weil er ein Schöngeist war, dem gegenüber die wilden Kerle sich nicht ganz so wild gebärdeten wie sonst. Aber war Speer tatsächlich ein Schöngeist? Er zeigte sich als empathieloser Fachmann der Kriegsmaschinerie, die er so zu schmieren verstand, dass immer mehr und immer weiter gestorben wurde. Der Weltautor Krause resümiert, Orengos Roman erinnere wortgewaltig an die ästhetische Facette des Dritten Reiches, über die man aber seine verbrecherische Seite nicht vergessen sollte. Wir bleiben beim Rezensionsfeuilleton. Unter dem Titel Jesus, der hochwertige Crowdpleaser, bespricht Peter Weißenburger in der Tageszeitung Andreas Homokis Inszenierung der Rockoper Jesus Christ Superstar im Hangar 4 des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Jesus ist müde. Sein Movement hat erreicht, was es konnte. Seine Follower überfordern ihn und sein Messias-Status macht ihn launisch. Am liebsten kuschelt er mit Maria Magdalena. Judas hat sich derweil zum PR-Mann der Jesus-Bewegung aufgeschwungen und findet, dass dieser ganze Messias-Mist die falsche Brand ist. Weißenburgers Gesamturteil zum Werk der Komischen Oper Berlin. Was diese Inszenierung ist, hochwertig. Was diese Inszenierung auch ist, schön. Was diese Inszenierung nicht ist, experimentell. Sie ist professionell und glatt. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung berichtet Kerstin Holm, dass auf dem Literaturfestival Berlin die Ukrainer den Westeuropäern Mut zugesprochen haben. Der ukrainische Philosoph Volodymyr Jermolenko sei irritiert gewesen, dass die Europäer so wenig Glauben an sich selbst zeigten, sondern eher zwieträchtig und ohnmächtig wirkten wie Ertrinkende. Die Ukraine erlebe derzeit trotz Leid und Tod eine Blüte der Kultur, eine Kultur des Trotzes. So könne sein Land dem Kontinent helfen, seinen Sinn wiederzufinden, der darin liege, Despoten Widerstand zu leisten. Bleibt uns, Ihnen mit der Überschrift des FAZ-Artikels zuzurufen, glaubt an euch.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.